Hab dann gesagt, also entweder wir finden jetzt eine Lösung, die mir ähnlich hilft, oder ich setze mich ins Auto und fahre gegen Baum. Ich habe es versucht, so vernünftig wie möglich zu machen, aber gegen jeglicher Theorie, wie es die Ärzte eigentlich empfehlen. Was ist jetzt zu tun? In so einen gewissen Modus umzuschalten, okay, hilft nichts. Und aus dieser Neurodermitis heraus immer wieder diese unerwarteten, naja, jetzt wird es doch wieder schlechter, immer wieder aufstehen und immer wieder umschalten. So, das ist meine...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Markus Trute hat einen sehr spannenden Lebensweg. Er hat schon seit dem Kindesalter Neurodermitis und wer jetzt denkt, diese Hautkrankheit, die habe ich nicht, das interessiert mich nicht, darum geht's gar nicht im Detail, sondern es geht darum, wie dieser Leidensweg, den er über Jahrzehnte durchlebt hat, ihn mit einer Resilienz, mit einer Durchhaltekraft, mit einer Zähigkeit ausgestattet hat, die ihm dann an anderen Stellen in seinem Leben massiv geholfen haben. Er war dann Geschäftsführer eines sehr erfolgreichen Startups für Sportartikel, Keller Sports, und eine Firma, die astronomisch und kometenhaft aufgestiegen ist, bis auf über 100 Millionen Umsatz und dann in einer tragischen Insolvenz den Bach runtergegangen ist. Auch darüber berichtet er im Detail, was das mit einem seelisch macht, wie ihm da auch seine Erfahrung mit der Neurodermitis geholfen haben. Und heute ist er die Begriffe gefallen ihm alle nicht so gut. Er ist nicht Coach, er ist nicht Berater, sondern er steht anderen Menschen, die durch diese Höhen und Tiefen gehen, bei, um Tools, Tipps und Tricks zu teilen, die ihm geholfen haben. Und genau darum geht es auch in diesem Gespräch. Also für alle Menschen, die ambitioniert sind, die wissen, dass das Leben nur nicht nur gerade nach oben geht, sondern die wissen wollen, wie andere Menschen Tiefen des Lebens so umwandeln, damit man gestärkt da rausgeht. Für die ist dieses Gespräch mit Markus Trute. Also ich würde vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab von Markus Trute. Markus, du warst letzte Woche in der Rafael Nadal Academy. Für die, die nicht Tennisprofis bzw. Tennisfans sind, Rafael Nadal, einer der größten Tennisspieler unserer Zeit. Ich würde sagen, auch größten Sportler unserer Zeit, mit dem du auch gemeinsame Erlebnisse in deinem Leben hattest. Und du hast in einem Beitrag auf Social Media geschrieben, dass du Gänsehaut hattest, als du in dieser Akademie warst. Warum?
Ja, sehr gute Frage. Gänsehaut hatte ich in der Tat. Und zwar haben wir eine schöne Führung mitgemacht auf der Akademie und waren dann am Ende in dem kleinen Museum, würde ich mal sagen, wo alles voller Pokale stand. Und wer Rafa so ein bisschen verfolgt hat in seiner Karriere, gewonnen hat er viel. Und das ist eigentlich das, was man auch so im Kopf behält. Aber der sehr gute Guide dann in dem Museum hat auch erzählt von Phasen, wo Rafa verloren hat oder herbe Niederlagen eingesteckt hat. Zum Beispiel 2006, 2007 hat er in Wimbledon verloren gegen Roger. Und das hat man gar nicht mehr so im Kopf. Also wenn man die ganzen Pokale auch sieht, denkt man, boah, krass,
immer nur gewonnen,
immer Sunshine und so weiter. Und dann hat er erzählt, wie er 2008, kriege ich auch jetzt wieder Gänsehaut, Wimbledon gewonnen hat, wieder gegen Roger. Und hat er auch so ein bisschen erzählt, was hat das mit ihm gemacht, dass er davor zweimal verloren hat und wie er so in diesem Finale dann, wo er dann gewonnen hat, was das alles mit ihm so dann auch danach gemacht hat. Da teilt das Rafa auch in seinem Team sehr intensiv, um diesen Spirit nach vorne zu gehen und nicht aufzugeben, und das Vamos quasi in den E-Mails auch drin steht, hat er erzählt. Und ja, das war so ein besonderer Moment, was mein Leben auch so ein bisschen begleitet und ja auch Titel des Podcasts Auf und Ab. Es gibt nicht nur immer ganz oben, und das vermutet man bei solchen Persönlichkeiten, Athleten, die so erfolgreich waren, denkt man immer nur an die Erfolge, aber wie kommen sie zu diesen Erfolgen? Das finde ich ist so ein spannender, ja, das fasziniert mich zu sehen, wie stehen sie nach herben Niederlagen auf, was machen sie dafür, um dann doch noch irgendwann das nächste Finale zu gewinnen.
Du hast gerade 2008 angesprochen und da habe ich tatsächlich jetzt Gänsehaut bekommen. Jetzt haben wir das Wort schon so oft strapaziert in den ersten 3-4 Minuten, aber ich weiß noch genau, wo ich da war. Und zwar, ich war damals bei Payback beschäftigt und wir waren in San Francisco. Und unsere Meetings waren vorbei und ich hatte noch einen Abend Aufenthalt, bevor ich am nächsten Tag dann nach Hause bin. Und eigentlich wollte ich die Stadt mir ansehen. So, und ich habe aber 7 Stunden im Hotelzimmer verbracht, weil es war Wimbledon-Finale und ich hatte das Privileg, die Ehre, mit BBC-Kommentator John McEnroe, die Tennisfans, denen wird das was sagen, also eine Ikone, was man so in Deutschland gar nicht hört, weil andere Übertragungsrechte sind. Ich saß einfach nur im Hotelzimmer im Bett und habe 7 Stunden Nadal gegen Federer geguckt. Es war das epischste Match, an das ich mich erinnern kann. Es ging bis spät abends. Es war fast gar nicht klar, ob irgendwann abgebrochen werden muss, weil die Dunkelheit einkehrte. Und für mich persönlich war es eine Enttäuschung, muss ich sagen, weil ich immer ein bisschen mehr Team Roger war, Roger Federer als Nadal. Aber ich respektiere ihn natürlich auch wahnsinnig. Und den Kontext jetzt, den hatte ich auch nicht mehr so im Kopf, wie du gesagt hast, dass er im Finale ein Jahr zuvor und 2 Jahre zuvor eben verloren hat. Ja. Und das macht ja diese Nervenstärke, diese Leistung in dem Moment noch größer, dass man aus der Enttäuschung raus eben nicht aufgibt, sondern es dann irgendwann schafft, den letzten Schritt trotzdem zu gehen.
Absolut. Und das, was auch noch spannend ist, in dem Finale 2008 hat er die ersten 2 Sätze gewonnen und die nächsten 2 jeweils 7-6 verloren. Okay. Also wenn man so ein bisschen Tennisspieler ist und so. Und dann im 5. Satz gegen Roger, der alles, was in Wimbledon zu gewinnen war, ja vorher mehrere Jahre gewonnen hat. Also das dann im 5. Satz gegen Roger hinzukriegen,
da geht begeistert. Was. Ja. Man merkt, hier sind 2 Sportbegeisterte, ja, Tennisbegeisterte, absolut. Aber es soll nicht nur darum gehen. Du hast ja selber ein sehr bewegtes Leben und über einige Episoden werden wir heute auch sprechen. Aber lass uns mal ein paar Jahrzehnte zurückspulen. Was ist denn so das früheste Ereignis, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Mhm. Ja, ich formuliere es immer ganz gerne so, was hat mich geprägt? Also ist auch eine Frage, die ich anderen Menschen sehr viel stelle, weil das in der Tat so ein bisschen dann beschreibt, was steckt in den Menschen oder was hat sich so entwickelt über die Jahrzehnte dann. Die erste Geschichte, die mich geprägt hat aus der Perspektive, ist, dass, ich sag so flapsig, meine Eltern mich nach Sardinien verschleppt haben als Kind. Das hört sich dramatischer an, als es ist. Also es war nicht verschleppt, aber es hat sich so angefühlt. Also ich war, 7 oder sowas, im Sportverein, im Fußballverein, im Skiclub, in der Schule und da rausgerissen zu werden in ein fremdes Land. Es war nur Sardinien, also jetzt nicht weit weg, aber andere Sprache, andere Kultur. Und da kann ich mich immer wieder noch sehr gut dran erinnern, dass auch die ersten Momente auf dieser Piazzetta dann, wo wir gewohnt haben zu sein, und immerhin haben mir meine Eltern 3 Wörter mitgegeben. Si, no, non capito. Das war schon mal großartig. Aber kommst halt auch nicht so richtig in, den Austausch dann mit einheimischen Kindern. Ja, und das erlebt zu haben und mich dann geprägt, so ein Stück weit mit Veränderungen auch positiv umzugehen und auch positiv drauf blicken zu können. Das ist natürlich in dem Moment, wenn du auf dieser Piazzetta stehst, schwierig bis unmöglich. Aber ich habe danach gemerkt, woanders reingeschmissen zu werden, unerwartet Veränderungen zu erleben, da neugierig und mutig auch drauf zu gucken und sich da zu bewegen, das ist mit Sicherheit eine Sache, die mich sehr stark geprägt hat.
Mhm. Wie kam es dazu? Also du sagst jetzt bewusst verschleppt, da steckt ja schon eine gewisse Wertung drin, aber wie kam es zu so einem Schock für dich?
Also mein Vater hat dort unten dann gearbeitet 4 Jahre und deswegen sind wir als ganze Familie dort runter und ich würde mal sagen, eigentlich eine sehr normale Geschichte, aber als Kind fühlt sich das dann doch ein bisschen anders an, wenn man rausgerissen wird aus dem gewohnten Umfeld und dann in neue Situationen eingebettet wird.
Wir wollen ja heute auch über ein Thema sprechen, was dich, ich weiß nicht, ob es da schon betroffen hat, kannst du gleich einordnen, und das ist das Thema Neurodermitis. Wir hatten im Vorgespräch viel drüber gesprochen und ich habe mir viel überlegt, was weiß ich darüber, was weiß ich noch nicht und was könnte auch Menschen dazu interessieren. Und ich sag's mal flapsig, wenn Menschen diesen Begriff hören, und da würde ich mich bis vor ein paar Jahren vielleicht gar nicht ausnehmen, würden sagen, das ist so ein bisschen juckende Haut, die man sich teilweise vielleicht auch einbildet. Das sind so Vorurteile, die sich darum ranken. Aber du hast eine ganz andere Perspektive darauf und auch eine lange, jahrzehntelange Leidensgeschichte, die bis heute auch anhält, wenn ich das so sagen darf. Was übersehen Menschen wie ich, wenn sie so oberflächlich auf dieses Krankheitsbild Neurodermitis gucken?
Als du das so beschrieben hast, ist mir der Satz wieder so in den Kopf geschossen, die einem entgegenkommen, hör doch auf zu kratzen. Also das ist so ein Satz, der mir jetzt gerade einfällt, der tief in einem ist, weil man den Satz nicht mehr hören kann, wenn man den öfter gehört hat, weil man machtlos ist gegen dieses Kratzen. Und dann von außen, aber hör doch mal auf zu kratzen. Also da kriege ich jetzt keine Gänsehaut im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne. Und das kann ich nachvollziehen aus der Perspektive, wenn man das selber nicht so hat und nicht täglich damit konfrontiert ist, dass man diesen Satz einfach so sagt, aber in einem selber, weil man diese Machtlosigkeit spürt und wer das schon selber erlebt hat oder dieses Krankheitsbild hat, also es ist wirklich dann teilweise so schlimm, dass du einfach nicht, also dass ein Brennen unter der Haut, dass du nicht aufhören kannst. So, das heißt, ja, das übersieht man, glaube ich, dann so ein Stück weit, weil man es halt nicht selber erlebt, dass der Satz nicht hilft, sondern eher mehr, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Schaden verursacht. Das ist, würde ich sagen, so ein Kern, den ich immer auch wieder beobachte, der mir heute teilweise noch gesagt wird. Jetzt ist es deutlich besser, weil ich ein sehr gutes Medikament habe, was man teilen kann, Dupixent.
Kommen wir gleich noch.
Kommen wir nachher noch, genau. Mhm. Ja. So, und das ist, sag ich mal, das übersieht man schnell, dass man einer gewissen Machtlosigkeit ausgesetzt ist und dann schlaue Tipps wie, kratzt doch nicht so fest und wird doch dann wund und blutig, ja, das hilft leider nicht.
Hilft nichts. Sondern wir werden heute nicht nur über diese Krankheit sprechen, sondern vor allem werden wir auch darüber sprechen, wie sie dich zu einem Menschen gemacht hat, der in Krisen sehr, sehr resistent geworden ist, weil du eben im Alltäglichen auf die Probe gestellt wurdest. Aber bevor wir das tun, gib uns doch nochmal ein paar Details zu dieser Krankheit. Wann ist sie bei dir aufgetreten? Wie entsteht sowas auch? Ich habe gerade mal in den Raum geworfen, man sagt, es hat viel mit Psyche zu tun, aber das ist ja auch kein wirkliches wissenschaftlich fundiertes Wissen, aber was kannst du über diese Krankheit sagen, um auch das Verständnis bei Menschen, die da nicht so viel Ahnung haben, ein bisschen zu verbessern?
Also bei mir war es von Kindesbeinen oder Babybeinen, sage ich mal, dementsprechend vorhanden. Es fängt sehr oft mit Milchschorf an bei Babys und dann entwickelt sich quasi diese Neurodermitis, also dieses sehr schuppige Haut, sehr trockene Haut und dann dieses Jucken und Nesselnde dann auch teilweise, wenn es dann aufgekratzt ist. Und das sind oft die Entstehungsphasen, kann aber auch irgendwann später mal auftreten im höheren Alter. Also da gibt es keine klare Logik, wann, warum, wieso, weshalb. Es hat natürlich irgendwie mit dem Immunsystem zu tun, dass da irgendwas nicht so richtig funktioniert. Und es gibt dann Trigger, die es verschlechtern oder verbessern. Und das ist jetzt meine ganz persönliche Erfahrung aus den Perspektiven, die du genannt hast. Einmal hat es sehr viel mit Nahrungsmitteln zu tun. Also es ist sehr oft damit verbunden, dass man gegen verschiedene Nahrungsmittel allergisch reagiert. Das Schwierige ist so ein bisschen, was ich festgestellt habe, du machst ja alle möglichen Tests als Kind, bist in allen möglichen Krankenhäusern, Hautärzten und so weiter. Und es wechselt aber immer so ein bisschen. Also man sagt klassisch Weizen, Ei und so, aber dann ist plötzlich, isst du einen Apfel? Und dann merke ich, der Mund wird pelzig und so weiter und denke mir, ich habe, weiß nicht, 10 Jahre Äpfel gegessen und jetzt ist plötzlich, also das ändert sich auch immer so ein bisschen, das ist das Schwierige. Dann natürlich Pollen und solche Sachen auch, spielen auch eine Rolle. Und ja, du hast die Psyche angesprochen, man merkt, wenn man sehr stark unter Stress ist, was auch immer für jeden individuell Stress bedeutet, wird das Bild auch schlechter. Sag ich mal, was einem schwerfällt, wenn man jetzt dieses Krankheitsbild hat oder diese Krankheit hat, mit dem Satz, ja, es hat ja mit der Psyche zu tun. Also da merke ich immer auch jetzt noch so ein, ja, wieso Psyche? Also das hat dann immer so einen Touch von auch, ist nicht irgendwie nur eine Hautkrankheit, sondern stimmt bei dem im Kopf alles, sage ich mal, ja, so flapsig.
Ja.
Und das fühlt sich natürlich nie gut an für Menschen, würde ich mal sagen, egal in welchem Krankheitsbild. Und das aber auch für sich zu erforschen, zu sagen, ja, es hat schon auch mit Tendenzen emotionaler Natur zu tun. Da gehört Stress auf der einen Seite dazu, aber auch, sag ich mal, sehr freudige Momente kann auch gewisse Dinge ausschütten, die es dann so ein bisschen verschlechtern. Ja, das ist eine, würde ich mal sagen, zusammengefasst, eine never-ending Story von zu erforschen, was passiert mit mir, was passiert in meinem Umfeld und warum wird es jetzt besser oder schlechter. Das ist, ja, also das macht einen teilweise wahnsinnig. Auf der anderen Seite, ja, schärft es aber auch so ein bisschen die Neugier wahrscheinlich, immer wieder rausfinden zu wollen, okay, was hilft und was sollte ich vermeiden, was nicht hilft.
Es gibt ja ein großes Spektrum der Intensität auch für Menschen, die diese Krankheit haben. Bei manchen, würde ich sagen, fühlt es sich wie ein bisschen Allergie an. Du hast Heuschnupfen angesprochen, Pollen etc., vielleicht Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und bei anderen Menschen ist ja wirklich so, dass das ganze Leben in Mitleidenschaft gezogen wird. Und du hast in einem sehr bewegenden Beitrag, wie ich finde, auch geschildert, wie du dich als Jugendlicher gefühlt hast und gesagt hast, dass ein Marathon ist, der niemals endet. Welcher Punkt in diesem Marathon, wenn du von Beginn deiner Erinnerungen bis heute guckst, wann war diese Krankheit am schlimmsten? Wie hat sich das geäußert und wie leidet man im Alltag?
Ja, also ich kann mich so sequenzmäßig an Situationen auch als Kind erinnern, aber die sind nicht so präsent. Also da weiß ich nur, wie qualvoll es ist, im Bett zu liegen und kratzt und hast dann kalte Wickel drum und so. Die Eltern versuchen ja da alles irgendwie, das zu lindern. Aber ich kann mich an eine Situation sehr gut erinnern. Da war ich würde sagen, 19, sowas, 18, 19. Und habe damals noch passioniert Fußball gespielt. Es war nach dem Abitur. Also ich war auch schon arbeiten. Und hatte es plötzlich an den Beinen auch sehr schlimm. Also das ist auch zu deiner Frage vorher, wie äußert sich so? Ich hatte es immer in den Armen beugen und im Gesicht, so klassisch. Und dann war es plötzlich an den Beinen und wurde da immer schlimmer. Und dann waren beide Beine intensiv betroffen, also auch rissig und so weiter. Und das wurde dann immer schlimmer und kann mich daran erinnern, dass ich weiß nicht mehr wie lange, aber es waren mehrere Wochen dann immer nach der Arbeit, mich da so durchgequält habe, weil jede Bewegung irgendwie zieht und dann hast du lange Hosen an und also ist eklig. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mich ins Bett gelegt. Also Hose ausgezogen, kalte Bettdecke und ins Bett gelegt und wollte mich nicht mehr bewegen, weil es so blöd war. Und das habe ich eine ganze Zeit irgendwie versucht, dann so in den Griff zu kriegen, weil auch einem ja immer erklärt wird, dass Cortison nicht ideal ist. Also Haut wird dünner und so weiter. Das hat man fest verankert, weil das jeder Hautarzt einen eingetrichtert hat. Also wenn Cortison, nur kurz und so. Und deswegen habe ich mich dann auch gar nicht getraut zu sagen, okay, lass uns zum Hautarzt gehen, weil war eh klar, was da jetzt nur hilft. Also so. Das hat mich dann so ein bisschen gehindert und dann weiß ich noch, wie ich dann wieder oben in meinem Zimmer lag und auch so unter der Bettdecke und habe es dann aber nicht mehr ausgehalten und bin runter zu meinen Eltern in die Küche. Und da weiß ich noch, es gab wenige Momente, wo ich so von innen heraus geweint habe, weil ich einfach gesagt habe, ich kann nicht mehr. Also ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich schaff's nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr aufrappeln, auch aufzustehen. Also ich will eigentlich nur noch im Bett liegen bleiben, damit es irgendwie kühl ist und nicht bewegen. Und ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das ist natürlich für die Eltern dann immer so ein Schock, die ja mitleiden die ganzen Jahre, in dem Fall dann 2 Jahrzehnte und alles versuchen. Auch das hat mich, wenn ich jetzt gerade so spreche, vielleicht daran gehindert, also mein Innerstes dort auszuschütten, weil ich wusste, sie versuchen alles und alle Ärzte, die man besucht und neue Therapien, Salben und so, alles, was man da so als Eltern dann auch macht, ja, wollte ich ihnen irgendwie wahrscheinlich auch gar nicht so das Gefühl geben, oh, jetzt ist wieder ganz schlimm, also kommt mir jetzt so, es spielt wahrscheinlich eine Rolle. Hab's dann aber trotzdem gemacht, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe und ja, dann sind wir natürlich zum Hautarzt und dann klar, also richtige Cortison-Wickel und so weiter und dann wurde es auch wieder besser. Ja, aber das ist so ein Moment, der steckt noch in den Knochen, würde ich sagen.
Und es gibt ein schönes, ist völlig, völlig deplatziertes Wort, aber ein bemerkenswertes Bild, was mit dir und Til Schweiger passiert. Also du lachst jetzt, aber wenn man dich da sieht, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das so beschreibe, dann hast du ein krebsrotes Gesicht. Und Til Schweiger, den du nicht kanntest zu der Zeit, glaube ich, sprach dich an, ob mit dir alles in Ordnung ist. Und das Bild können wir auch in den Post hier, wenn es für
wenn
dich okay ist,
hat.
Wenn er nichts dagegen hat, posten. Aber berichte doch mal, wie auch andere Menschen. Also ich könnte mir vorstellen, bei mir ist zum Beispiel so, ich hatte früher, und es ist eine ganz andere Ebene, ich will es gar nicht in Kontext stellen, zum Beispiel Angst vor Menschen zu sprechen. So, ich habe rote Flecken bekommen am Hals ein bisschen, so, und das war mir schon sehr peinlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass Menschen wie du, die auch dann sehr stark von außen sichtbar diese Rötung haben, dass das auch etwas macht mit dem sozialen Auftreten, wie Menschen auf einen reagieren, gucken die Menschen zweimal etc. Also was hast du da erlebt an sozialen Situationen, die auch was mit dir gemacht haben als Mensch?
Ja. Ja, ist eine gute Frage. Das ist natürlich im Kindes- und Jugendalter nochmal extremer. Also, weil man da natürlich, wenn man so aussieht, kommen dann Fragen, ja, was hast du denn? Und ist das ansteckend? Und also, das sind dann so typische Fragen, die dich dauernd begleiten. Viel schlimmer ist aber eigentlich noch, wenn du spürst, wie dich Menschen angucken und quasi so ein bisschen scannen und dann entweder so mitleidig gucken oder will ich nichts mit zu tun haben, ist vielleicht doch irgendwas Ansteckendes. Also ich hatte das lustigerweise jetzt wieder vor ein paar Tagen, war ich beim Sport und dann in der Sauna und jetzt ist gerade wieder so eine Phase, wo dann zum Beispiel am Oberkörper und Arme rote Flecken zu sehen sind, die nicht jucken, Gott sei Dank, aber man sieht, der sieht irgendwie nicht so cool aus. So, und man ist da auch so ein bisschen trainiert. Das ist auch eine Eigenschaft, die ich für mein Leben quasi entwickelt habe, dadurch wahrscheinlich so ein Gefühl dafür zu entwickeln und Menschen zu beobachten, wie, was geht gerade in dem Kopf so rum und wie gucken sie? Also genau zu sehen, ist das jetzt mitleidig oder will ich nichts mit zu tun haben? Und dann habe ich diese Blicke, die man eigentlich nicht sehen will, also viele, viele Jahre und auch als Kind und so, vermeidest du dann Menschen anzugucken, wenn sie dich angucken, weil du eh weißt, irgendwas geht da dann vor. Aber jetzt habe ich es mal wieder so bewusst gemacht und habe halt gesehen, wie dich erwachsene Menschen auch angucken und sagen, und dann so Fragezeichen im Kopf haben. Das begleitet einen ein Leben lang, würde ich sagen. Und da muss man eine gewisse, ja, ist immer leichter zu sagen, als man es dann macht. Also ich habe auch da gemerkt, dass da ist dann noch was, wo man sagt, shit, warum ist das jetzt so? Aber man hat mittlerweile so eine gewisse, ja, sag ich mal, Neutralität dazu gewonnen, dass man das halt so in Kauf nimmt. Aber es ist extrem schwierig als Kind und Jugendlicher, weil man natürlich, ja, kennen wir alle, gut aussehen will und nicht mit irgendwelchen Fragen konfrontiert werden will. Vor allem ist es ansteckend und so, da hat man dann immer selber ein schlechtes Gefühl. Ja, das sind so die Ausprägungen, die da unangenehm sind.
Du hast vorhin in einem Halbsatz schon erwähnt, und das ist ja auch ein Anliegen für heute, weil hier ein paar Menschen auch zuhören, dass du jetzt das Glück, den Zufall hast, auf ein Medikament gestoßen zu sein, was dir persönlich hilft. Jetzt möchte ich vorwegschicken, wir sind ja hier kein Medizin-Podcast. Das soll auch keine Empfehlung für Menschen sein. Absolut. Wir kennen niemanden, der persönlich dir zuhört. Also das, was jetzt gesagt wird, soll als Information gelten, als Erfahrung, die du gemacht hast. Und wenn Interesse besteht, kann man sicher dich direkt ansprechen, aber soll es vor allem mit seinem behandelnden Arzt besprechen, bevor irgendwas gemacht wird. Und trotzdem, glaube ich, ist es sinnvoll, dass solche Dinge, die bisher nur in der Nische bekannt sind, auch vielen Betroffenen helfen. Ja. Was kannst du da aktuell berichten, was dir persönlich hilft?
Ja, also weil du gesagt hast, Zufall, zufällig darauf gestoßen, ist vielleicht auch eine ganz lustige Geschichte, weil ich eigentlich mich über 20 Jahre dann selbst therapiert habe, also nach diesem Ereignis, was ich beschrieben habe, wo es mir sehr schlecht ging, habe ich dann auch eine Cortisonsalbe bekommen, sehr niedrig dosiert, auch für danach. Und die habe ich 20 Jahre verwendet, hatte Zugang, sag ich mal, zu der Salbe. Und war dann jetzt vor drei, vier Jahren ungefähr ist es her, wieder bei einer Hautärztin, um die Salbe, sag ich mal, dementsprechend wieder verschreiben zu lassen. Und die hat dann gesagt, ja, aber wie nehmen Sie die denn und wie machen Sie das? Und ich wusste, wie man es nicht machen soll, aber ich mache es so, weil ich mich selber therapiert habe. Also so in dem Wissen, die Haut wird dünner und so weiter. Ich habe es versucht, so vernünftig wie möglich zu machen, aber gegen jegliche Theorie, wie es die Ärzte eigentlich empfehlen. So, es ist kein Vorbild wahrscheinlich, sollen nicht alle so machen, aber es ist die Wahrheit und hat mir geholfen. Ich habe mir immer gesagt, okay, was hilft mir es, wenn ich irgendwann, weiß ich nicht, gegen Baum fahre, weil ich es nicht mehr aushalte. Und wenn ich mit 50 dünne Haut habe und irgendwas passiert, ja, aber dann habe ich zumindest die 30 Jahre. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber das ist die Wahrheit, so wie ich darüber gedacht habe. Und war dann bei dieser Hautärztin und ich bin nicht gerne zu Hautärzten gegangen, weil ich immer wusste, sie sagen dir das, was du eigentlich falsch machst. Das hat kein Mensch gerne. Mhm. Und sie hat dann auch, sag ich mal, relativ impulsiv mir erklärt, was ich denn für einen Mist mache. Und es geht so nicht und können wir nicht machen. Und dann habe ich gesagt, und dann ist es so ein bisschen aus mir rausgebrochen und habe dann gesagt, also entweder wir finden jetzt eine Lösung, die mir ähnlich hilft, oder ich setze mich ins Auto und fahre gegen Baum. Also das habe ich nicht so geplant gehabt, aber also ich habe es jetzt auch nicht ernst gemeint, glaube ich, aber das war irgendwie so, verstehe ich alles, aber ich habe nur die oder die Option. So, was machen wir jetzt? Und dann hat sie mich so angeschaut und hat okay, ja. Und zu der Zeit war meine Haut jetzt nicht so schlimm, dass es irgendwie jetzt offensichtlich ganz akut, also ich kann auch sie verstehen, dass sie gesagt hat, naja, also stell dich nicht so an, sage ich jetzt mal flapsig. Aber ich wusste, wie es aussieht, wenn ich es nicht so mache wie bisher. So, und das war mein Trigger zu sagen, wenn es dann wieder so ist, wenn wir keine Lösung haben, dann muss ich halt einen anderen Weg wählen. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie hier in München an der NDMU auch als Ärztin war und dass sie da, und so heißt das Präparat oder Medikament Dupixent, dementsprechend seit noch nicht so langer Zeit verwenden. Und das ist eine Spritze, die du dir alle zwei Wochen selber gibst und gewisse Dinge im Körper, sag ich mal, auch so ein Stück weit unterdrückt, um diese Entzündungsherde hervorkommen zu lassen und vermeintlich mit so gut wie keine Nebenwirkungen. Und das ist natürlich krass, weil Cortison zu nehmen ist, wissen wir alle, die Nebenwirkungen. Und hat sie gesagt, okay, dann geh da mal hin. So, und so ist das entstanden, dass ich dann eigentlich in der Klinik in München gelandet bin und dann da mit den Ärzten gesprochen haben. Und dann musste natürlich testen, das, was du gesagt hast. Also das geht jetzt nicht einfach so. Du musst auch einen gewissen Verlauf haben und einen schweren Verlauf haben, damit man das dann auch einsetzt. Das wird dann da alles getestet. Aber das kann ich empfehlen für die, die schon alles versucht haben, brutal leiden, den Weg einfach mal dahin zu gehen, wo dieses Medikament verwendet wird und zu gucken, ist das für mich eine Möglichkeit, das besser in den Griff zu kriegen. Und ja, seitdem ich das jetzt nehme, ist also der Verlauf deutlich besser, deutlich krassere Rückschläge, die immer so, das ist immer so ein Auf und Ab quasi, also das wird mal besser und dann kriegst du aber wieder, sag ich mal, so ein, man kann es nicht Rückfall nennen, aber so ein Schub nennt man es in der Krankheit, dass dann wieder irgendwas quasi ausbricht und das ist krass dezimiert und muss die Cortisonsalbe nicht mehr nehmen. Also das habe ich dann selber quasi abtrainiert. Also ja, hat viele positive Begleiterscheinungen.
Und ist das was, wo potenziell jeder hingehen kann oder ist es eine Pilotstudie? Oder
nee, also das ist ganz normal auf dem Markt. Es gibt auch im Bayerischen Rundfunk, können wir vielleicht in die Shownotes oder sowas mit reinbringen, gibt es auch einen Bericht darüber, wo speziell darüber berichtet wird. Also das ist jetzt, sag mal, für jeden in Anführungsstrichen zugänglich, ist leider noch sehr teuer. Ob das für Kassenpatienten dann auch möglich ist, weiß ich nicht. Das muss man selber in Erfahrung bringen, aber es ist theoretisch praktisch für jeden zugänglich, die einen schweren Verlauf haben.
Okay, spannend. So, wenn wir jetzt mal deinen ganzen Krankheitsverlauf in Summe nehmen, dann hat dich das ja seit Kindesalter immer wieder auf die Probe gestellt, was dein Durchhaltevermögen, deine Willenskraft, deine Leidensfähigkeit etc. betrifft. Wir beobachten ja oft, wenn Menschen ob das Schicksalsschläge waren, Krankheiten waren, etc., die sind in dem Moment nie schön zu erleben. Aber sie führen häufig dazu, dass Menschen eine Fähigkeit, eine Superpower entwickeln, die sie ohne diesen Verlauf wahrscheinlich nie erlangt hätten. Was würdest du sagen, ist so deine Superpower, die du aus deiner jahrzehntelangen Neurodermitis-Leidenszeit für die anderen Bereiche deines Lebens entwickelt hast?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also du hast schon ein paar Fähigkeiten, sag ich mal, genannt, Durchhaltevermögen, Wille, immer wieder aufstehen, weil man immer irgendwas probiert, irgendeine neue Therapie und dann wird es aber dann doch wieder irgendwann schlechter, man muss wieder aufstehen, wie vorher die Profis, deswegen liebe ich es, Athleten zu verfolgen, was machen die, um auch wieder aufzustehen. Und eine Superpower, die hängt mit einer sehr speziellen Geschichte auch zusammen, die ich rausgekramt habe, als ich mit einer Coachin zusammen erarbeitet habe, warum stehe ich denn jeden Tag auf, was treibt mich an? Also bewusst jetzt nicht Purpose und so zu nennen, aber mit der Frage beschäftigt, was lässt mich jeden Tag aufstehen, was will ich in die Welt bringen? Und da bin ich auf eine Geschichte gestoßen, wo ich gesagt habe, das kann gar nicht sein. Und das finde ich ist so spannend. Deswegen war deine Einstiegsfrage auch so cool. Was hat dich früher in deinem Leben irgendwie geprägt, sage ich mal? Das ist so meine Lieblingsfrage eigentlich. Und da war ich 14 ungefähr und war wieder ein schlimmerer Verlauf oder eine schlimmere Situation, sage ich mal, in der Krankheit. Und meine Eltern haben wieder irgendwas ausgekramt. Was können wir noch probieren? Und da war dann hier in München irgendwo so ein Klinikaufenthalt geplant, weiß nicht, 5 Tage sowas, wo speziell Ernährung wieder erforscht worden ist, also wurde erstmal nur, weiß ich nicht, Wasser und Brot, also Brot ohne Weizen und so, also irgendwie nur so, eigentlich nichts kriegst und dann wird es wieder ein bisschen gesteigert, kann ich mich noch dran erinnern. Das war aber gar nicht das Thema, sondern ich bin in das Zimmer reingekommen, meine Eltern haben mich dort abgeliefert, Eltern durften nicht mit dem Krankenhaus sein, alleine das ist schon, wer Kinder hat, du hast auch ein Kind, also kann man sich vorstellen, das ist nicht cool, für beide Seiten nicht und war dann da in so einem Zweibettzimmer und wir sind reingekommen und ich habe heute noch das Bild vor Augen, wo an der Stirnseite ein Mensch drin lag, also älter als ich war ungefähr 14, ich würde sagen, weiß ich nicht, Ende 20, Anfang 30, habe ihn aber gar nicht erkannt, weil der hatte eine weiße Maske auf dem Gesicht und lag irgendwie so steif da in dem Bett. Na, ich dachte, krass, wo bin ich denn hier gelandet? So, und der hat auch nichts gesagt. Und dann habe ich mich in das Bett gelegt, das war nachmittags, und bin aus dem Bett nicht mehr ausgestiegen und weiß noch, wie ich dann auch immer wieder geweint habe und geschluchzt habe und also katastrophale Situation gefühlt. Und er da drüben hat sich auch nicht so richtig bewegt. Und na, ist dann eher irgendwann steht er auf. Und kommt so zu mir ans Bett und sagt, also jetzt lass uns mal hier rausgehen. Und hatte immer noch seine Maske auf und dann habe ich gesagt, ja, der lebt, das ist ja Wahnsinn. Also ich habe echt gedacht, keine Ahnung, der ist so. Und dann hat er mich genommen und sind in so ein Krankenschwesternzimmer gegangen und dann hat er 2 so Wasserflaschen genommen, die man vom Sport kennt, wo man so drauf drückt und dann kommt vorne so ein Wasserstrahl raus. Sind auf die Toilette, dann hat er seine voll gemacht und hat mich angespritzt und er hat gesagt, also mach deine auch voll, wir machen jetzt eine Wasserschlacht. Und ich dachte, was ist jetzt los? Also so. Und dann sind wir, kann ich mich heute auch noch daran erinnern, wir sind gefühlt die ganze Nacht, in dem Krankenhaus war nicht viel los, weil es ja so ein Spezialkrankenhaus war, sind da durch und haben uns nass gespritzt. Und also, ist immer schwer zu sagen, aber ich würde mal sagen, so vom inneren Gefühl her habe ich selten wieder irgendeine Situation erlebt, wo ich so eine Freude gespürt habe und so eine Passion und so eine Leichtigkeit auch wie da. Und als ich die Geschichte dann meiner Coachin erzählt habe, habe ich gemerkt, krass, wie hieß der, kann ich mich noch daran erinnern, habe ich von dem irgendwas, ich habe gespürt, dass diese Geschichte was ganz Besonderes bei mir ausgelöst hat und hängen geblieben ist. Und das checkt man ja, so wie du gefragt hast, immer irgendwie später, wenn man sich auch mit sich selber sehr intensiv beschäftigt. Und zurückzukommen zur Superpower, ich habe da dann jetzt im Nachgang gecheckt, dem ging es viel schlechter als mir, vermeintlich, und hat aus der Situation heraus aber mir was geschenkt, was mir unglaublich damals geholfen hat in der Situation. Und ich würde mal sagen, das, was bei mir so hängen geblieben ist, diese Empathie zu entwickeln, Menschen, ja, und auch Teams in so einem Gefüge, in so einer Dynamik zu beobachten, was ist da so los, was beschäftigt die, sowohl im Positiven als auch im Negativen, und mich da so reinzuspüren und Situationen und auch Potenziale irgendwie erkennen zu können, erspüren zu können. Das hört sich vielleicht esoterisch an, also ich bin kein Esoteriker, aber so irgendwie zu spüren und dann daraus irgendwas zu machen, was jetzt auch jetzt im Job, sage ich mal, dann eine Logik dementsprechend hat. Und ja, das würde ich sagen, ist so eine Superpower. Und daraus dann auch, wenn man gewisse Situationen erkennt oder auch Potenziale, dann Menschen und Teams in, sag mal, Bewegung zu bringen und unermüdlich, unerschütterlich irgendwie auch neue Wege aufzuzeigen. Ja, das ist, würde ich sagen, so eine Superpower, die sehr stark in meinem, warum stehe ich jeden Morgen auf, aus dieser speziellen Geschichte kommt. Und ja, da sieht man irgendwie, für irgendwas ist dann immer alles gut. Das mag man, wenn man da im Krankenhaus liegt und leidet, nicht sehen, ist klar, aber danach hat sich das so als Superpower eigentlich jetzt immer mehr herauskristallisiert und gerade die letzten Jahre immer mehr.
Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich einen sogenannten High-Energy-Club habe. Und für diesen High-Energy-Club ist eine exklusive Community von Menschen, die für sich entschieden haben, ein dauerhaft hohes Energielevel zu haben, trotz Stress, trotz Ambitionen, trotz sozialen Verpflichtungen. Und in Kürze werden wir wieder ein paar neue Mitglieder in diesen High-Energy-Club aufnehmen. Wir treffen uns da zweimal im Monat live per Zoom, um über die allerneuesten und wichtigsten Themen und Entwicklungen rund um das Thema Energiemanagement, Recovery, Performance zu sprechen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir einige von euch da auch entsprechend begrüßen dürfen. Den Link zur Warteliste, die wir bald wieder aufmachen, findet ihr in den Shownotes. Und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die über diesen Link sich auf die Warteliste anmelden, haben wir ein ganz besonderes Willkommenspaket. Also es lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen.
Du hast gerade schon angesprochen, du hast jetzt unabhängig von deiner gesundheitlichen Verfassung, hast du auch im Job ein sehr bewegtes Leben gehabt. Du warst Geschäftsführer von Keller Sports. Wer Keller Sports heute nicht kennt, ich glaube vor, wann war so die Hochzeit? Ungefähr, ja, vor so 10 Jahren? Oder?
Nee, gar nicht so lange, vier, fünf Jahre.
Ja. So, ein sehr großer Händler für Sportklamotten oder insgesamt Sportwear, würde ich sagen. Und wer die Presse verfolgt hat, nach einem sehr schnellen und rasanten Anstieg auch ein tiefer Fall, eine Insolvenz, die du auch maßgeblich mit gemanagt hast und begleitet hast. Und ich selber kann viel davon mitfühlen, weil ich selber hatte früher mal ein E-Commerce-Startup und war auch an diesem Punkt, wo die Insolvenz noch ein Müh entfernt war. Ich weiß, wie es ist, bei Anwälten zu sitzen, die einem sagen, wann der Tatbestand der Insolvenzverschleppung sozusagen erfüllt ist. Also viele dieser Elemente kann ich sehr gut nachvollziehen, werde dir auch gleich ein paar davon berichten und würde mich interessieren, wie du bestimmte Szenen erlebt hast. Aber nimm uns doch mal in diesen Moment, an diesen Tag mit, wo die Hoffnung sozusagen verloren ging und du wusstest, jetzt in diesem Moment ist klar, wir verlieren dieses Unternehmen.
Ja, diesen einen Moment, würde ich sagen, ist unerwartet und auch plötzlich gekommen, so ein Stück weit, weil es, also jetzt die gesamte Geschichte zu erzählen, ist wahrscheinlich zu lange, aber sag ich mal, es gab einige unerwartete Ereignisse, die immer wieder irgendwie anders geplant waren und auch schon eigentlich zum Guten sich, sag ich mal, gezeigt haben. Es war, sag ich mal, um es kurz, damit man so einen roten Faden hat. Wir hatten, es war geplant, dementsprechend, nachdem wir die gewissen Ziele über 100 Millionen Euro Umsatz und so weiter erreicht hatten, das Unternehmen an strategischen Partner zu verkaufen. Das war unser Wunsch, strategischer Partner, hätte auch was auch immer sein können. Und da waren die Gespräche sehr fortgeschritten, auch Due Diligence alles schon erledigt. Wer das so ein bisschen weiß und versteht, Due Diligence ist, würde ich mal sagen, was fällt mir, TÜV beim Auto. Also
Prüfung aller Bücher.
Also es wird alles auseinandergenommen und alles studiert und geprüft in jeder kleinsten Ecke, jeder Vertrag angeschaut und so weiter. Und das war quasi alles positiv und es war eigentlich jetzt so in dem Fluss, okay, Das wird stattfinden. Wir haben auch schon gemeinsame Businesspläne gemacht und so. Also da sieht man, wie weit das schon war. In dem Sinne, okay, mit dem Unternehmen, das passt zu uns, da ist alles in Ordnung. Also alles relativ, was ist schon alles in Ordnung, aber es passt. Und das war dann kurz vorm Ukraine-Krieg eigentlich, als so die finalen Dinge dann da entschieden werden mussten. Und dann kam auch völlig unerwartet die Nachricht, also jetzt irgendwie nicht und so. Dann kam auch tatsächlich ein, zwei Wochen später der Ukraine-Krieg. Wir hatten Mitarbeitende in der Ukraine im Nearshoring-Logik, die App und Frontend, Backend und so programmiert hatten. So, das waren einige krasse Nackenschläge. Und mit dem Ukraine-Krieg ging ja dann auch Kaufzurückhaltung zurück. Und gerade E-Commerce hat sich, wer Zalando damals so ein bisschen verfolgt hat, oder Aktienkurs, also war für alle brutal schwer. Und mussten dann auch so ein Stück weit restrukturieren und einige Dinge, einige härtere Entscheidungen treffen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, du hast nach dem Ereignis gefragt. Mit, würde ich mal sagen, Wirtschaftskrimi-ähnlichem Verlauf in 6, 7 Monaten in der Zeit, stand dann ein Notartermin fest, wo dementsprechend dann klar aus einer schwierigen Zeit das Unternehmen übernommen werden sollte. Und dieser Notartermin wurde einen Tag vorher abgesagt von dem jeweiligen Gebilde, die dementsprechend das dann übernehmen wollten. So, das heißt, wir hatten nicht im Kopf in dem Sinne, okay, jetzt wird es dann zu diesem, sag ich mal, zu der vorläufigen Insolvenz damals kommen, weil es aus heiterem Himmel kam. Natürlich haben wir uns davor mit diesen Szenarien beschäftigen müssen, weil wenn, sag ich mal, du in der Krise bist und genau aufpassen musst, wie machst du das mit den ganzen Rechnungen und so weiter, brauchst du Beratung, weil, also da können wir so viel studiert haben, du lächelst, wirst dann deine Geschichte vielleicht auch kurz erzählen. Das kannst du alles nicht wissen. Also das sind Spezialthemen, wo Begleitung auch nötig ist. Also das wussten wir und wir wussten auch, wenn, sag ich mal, das passieren sollte, wovon aber keiner ausgegangen ist, also Anwälte nicht, die wir dabei hatten und M&A-Berater und so weiter, also wird nicht passieren. So, und dann ist es passiert. Hintergründe, sag ich mal, sind völlig wurscht, ist wieder ein eigener Wirtschaftskrimi, aber so, das war dann von heute auf morgen quasi und ja, dann stehst du da und verstehst die Welt eigentlich nicht mehr, weil man damit nicht gerechnet hatte, sondern es war eigentlich da dann absehbar, okay, dann geht das Unternehmen weiter. Und zwar auch aus der Krise heraus und in dem schwierigen Marktumfeld. So, aber das war dann halt nicht so. Und das, was viele Menschen immer nicht verstehen, die da von außen drauf schauen, sagen, ja, wie konnte es so weit kommen und so weiter. Wenn du keine positive Fortführungsprognose über einen längeren Zeitraum hast, das, was du gerade auch beschrieben hast, dann musst du es tun, weil sonst als Geschäftsführer Insolvenzverschleppung zu betreiben, noch nicht mal absichtlich, also es gibt ja immer den Unterschied, macht es jemand absichtlich oder hast du irgendwas nicht beachtet, was du gar nicht wusstest, also wir wussten, wenn das so kommen würde, womit keiner gerechnet hat, dann müssen wir sofort Insolvenz anmelden, weil dann so schnell du keinen Plan B hast, der dann diese positive Fortführungsprognose mit sich bringt. So, also das war quasi dieser Moment, der auch prägt, würde ich mal sagen.
Und wie hast du dich gefühlt? Also jetzt banal gesagt schlecht oder überrascht, aber wenn du mal wirklich reinfühlst, also du hörst, dieser Termin wird abgesagt im Kopf, das Gehirn kann ja sehr schnell auch die Konsequenzen durchspielen etc. Was ging da konkret in deinem Kopf vor?
Also ich kann mich noch an das Telefonat, das war abends, erinnern, wo derjenige uns informiert hat, ja, also findet nicht statt. Also ich würde mal sagen, auf der einen Seite so eine gewisse Leere erstmal und ja, also dass es sich nicht gut anfühlt, ist klar, aber ich würde sagen Leere und erstaunlicherweise auf der anderen Seite so ein Umspringen und sagen, okay, shit, was ist jetzt zu tun? Also diese Ambivalenz so ein Stück weit zwischen dieser Leere und aber auch gleich wieder umschalten, das kann ich noch so spüren. Und in so einen gewissen Modus umzuschalten, okay, hilft nichts. Und das ist wahrscheinlich dann auch so das, was man danach ja dann so checkt. aus dieser Neurodermitis heraus immer wieder diese unerwarteten, naja, jetzt wird es doch wieder schlechter, immer wieder aufstehen und immer wieder umschalten. So, das ist meine Interpretation danach, sage ich mal so ein Stück weit. Ja, war das dann automatisch da. Aber klar, unterm Strich, ja, dir ist zu heulen zumute, völlig frustriert. Man hat so gekämpft, um das hinzukriegen, dass dieser Notartermin stattfindet, Teams eingeschworen, mitgenommen, immer wieder durch diese Unsicherheit geführt, was brutaler Stretches für eine Führungskraft oder dann auch Geschäftsführung war da mit Jakob Keller zusammen zu zweit dann auch, die dann da sagen mussten, okay, wie geht das jetzt? Und was dann spannend war, ist, also wir wussten ja erstmal gar nicht genau, was passiert jetzt dann, wenn wir das machen müssen. Und wir wurden dann gefragt, ob, also wir haben uns erstmal, nee, wir wurden gefragt, ob wir die nächsten 3 Monate quasi mit begleiten wollen, können, müssen, sollen, dürfen, wie auch immer, fühlen wir uns in der Lage. Und die Monate davor waren sehr krass, was wir da alles durchlebt haben. Und wir hatten nicht viel Zeit zu überlegen. Also du hast nicht sagen können, ich schlafe mal 3 Nächte drüber. Mhm. Also es war keine Nacht zum Schlafen drüber. Und wir haben uns ausgetauscht und gesagt, also diese Leere trotzdem noch zu spüren und dann zu sagen, okay, warum machen wir das jetzt dann eigentlich? Also was treibt uns noch an, das zu tun? Also finanziell war es nichts mehr, weil ich hatte auch in das Unternehmen mit investiert. Das ist mit dem Tag der Unterschrift alles weg. Also es konnte keine finanzielle Logik mehr haben. Und wir haben gesagt, okay, einmal den Mitarbeitern wollen wir versuchen, noch den Weg weiterzuführen. Und dann auch, sag ich mal, so ein Stück weit für, ja, das eigene Baby hört sich immer schwierig an. Also wenn ich selber ein Unternehmen gegründet hat, ich habe es nicht von der Pike auf mitgegründet, aber war quasi von Gründung auf Industrieseite mit dabei. Und dadurch, dass ich auch selber investiert habe, hat sich es angefühlt, aus, sag ich mal, diesem kleinen Pflänzchen da mal über 100 Millionen Betrieb aufzubauen. Auch mit allen Ups und Downs natürlich. Das hat sich so wie das eigene Baby angeführt und das wollten wir nicht sterben lassen in dem Sinne. Also kann man tatsächlich irgendwie so wahrscheinlich als Gefühl beschreiben und haben gesagt, okay, wir wussten nicht, was uns genau erwartet, aber okay, wir sind dabei und ja, dann haben wir die nächsten Monate auch noch gekämpft.
Ich persönlich, wenn ich an die Zeit zurückdenke, der schwerste Moment war, als ich vor mein Team treten musste und ihnen sagen musste, dass ich sie nicht weiter beschäftigen kann. Und jetzt kann man sagen, Jobs sind immer austauschbar, aber du hast gerade schon gesagt, in so kleinen Gebilden, mein Startup war deutlich kleiner als das, was du gerade schreibst, die ersten Mitarbeitenden, die sind ja nicht normale Angestellte, auch in ihrem Selbstverständnis nicht. Die tun weit über das Durchschnittliche, was Arbeitszeit, was Leidenschaft, was Einsatz etc. betrifft. Und diesen Menschen, die meistens auch nicht bei der zur fürstlichsten Belohnung, muss man ja auch sagen, sondern eher aus Idealismus, aus Leidenschaft, diesen Menschen zu sagen, dass man keine Heimat mehr für sie hat, entlassen muss, um es auf den Punkt zu bringen, war für mich persönlich wahnsinnig. Also das Schwerste überhaupt im ganzen Prozess. Kannst du dich an diesen Moment noch erinnern und wie war der für dich?
Ja, also ich sehe auch bei dir, dass der dich noch beschäftigt. Ich glaube, das wird dann immer irgendwie begleiten und vielleicht auch so ein Stück weit verfolgen. Genau der Moment, der war nicht, als wir quasi die vorläufige Insolvenz anmelden mussten, sondern der war dann nochmal 3 Monate später. Weil wir ja dann, also wir hatten auch die finanziellen Mittel, um, sag ich mal, auch in Eigenverantwortung, in Anführungsstrichen, die nächsten 3 Monate zu gestalten mit allen Regularien und, also, was da los ist, ist Wahnsinn. Aber ist wieder, da können wir eine eigene Folge wahrscheinlich machen. Um auf den Punkt zu kommen, wir haben dann alles versucht, sag ich mal, das Unternehmen in einer Einheit weiterführen zu lassen bei jemand, der dann aus der Insolvenz rauskauft. Und auch da war es völlig unerwartet, weil mit einem der potenziellen Partner auch da Gespräche stattgefunden haben und man ist dann aus der Geschäftsführung ja nicht mehr in den finalen Verhandlungen dabei, wie im M&A-Prozess, wenn es normal läuft, dann bist du natürlich voll drin, sondern was dann am Ende dann noch da verhandelt werden muss oder nicht, das machen dann Insolvenzverwalter und die vermeintlich neuen Besitzer. Und wir hatten aber da dann die Info, okay, also sieht sehr, sehr gut aus. Und das war, glaube ich, am Mittwoch. und am Freitag kommt dann die finale Info, also wurde auch so dem ganzen Team kommuniziert. Und nachdem ich schon viele unerwartete Dinge erlebt habe, wo es dann doch anders lief, habe ich mir gedacht, boah, krass, also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich selber gesagt habe, naja, aber es sind schon ein bisschen was zu gehen, also gute Hoffnung, aber lass uns mal gucken. Mhm. Und dann war der Freitag und habe auf den Anruf gewartet und hatte aber schon, also ich habe selber gespürt, okay, das muss eigentlich funktionieren, also so. Und dann kam der Anruf von einem der Anwälten, der dann gesagt hat, ja, Herr Trude, tut mir leid, aber hat auch nicht geklappt. Also auch so ein bisschen, würde ich mal sagen, schon auch, klar, ein bisschen mitgelitten, aber ich kann es auch nachvollziehen, so ein bisschen emotionslos. Und ich habe gedacht, hä, was, ist da, kommt Schöneberger gerade gleich ums Eck und versteckte Kamera, keine Ahnung. So, und das führte dann zu dem Moment, dass drei Tage später quasi die Mannschaft, so wie du es auch beschrieben hast, informiert werden, also an dem Freitag, genau, das war an dem Freitag, hieß es dann, okay, die Mannschaft muss informiert werden und habe dann online quasi Company Meeting einberufen und eigentlich sollte das die Nachricht sein, okay, es geht weiter. Und da musste ich dann sagen, sorry, hat nicht geklappt. Und da war dann auch klar, wenn das jetzt nicht klappt, dann passiert, was auch immer passiert. Super krass. Also, aber da funktioniert man dann auch irgendwie. Kann man schwer erklären, aber du bist dann so in diesem, okay, das muss gemacht werden aus der Geschäftsführung nochmal irgendwie dann auch anders wahrscheinlich. Aber das war der erste brutalste Moment, würde ich mal sagen. Und da kannst du aber nicht so richtig spüren, weil es ja online ist, du siehst die Kacheln, du siehst natürlich, wie eben das Gesicht runterfällt, aber du, so wie wir jetzt hier sitzen, du kannst nicht, also fühlen. So, und kannst auch nicht hingehen und sagen, scheiße, und irgendwie einen Arm nehmen und so. Also das war hart. Und dann war aber am Dienstag danach, war dann quasi nochmal sozusagen die letzte Sitzung, würde ich mal sagen. Und das war eine ganz skurrile Situation damals dann auch, wie wird mit einem selber umgegangen und so, also aus der Perspektive, was dann da so zu regeln ist, und du hast dann von heute auf morgen ja auch nichts mehr zu sagen oder zu machen, kannst nur noch so ein paar Dinge zuarbeiten. Ich weiß noch, dass ich, also ich würde mal sagen, leichtsinnigerweise habe ich gesagt am Freitag, ich bin Montag auch im Office, kommt alle, wenn ihr Fragen habt und so weiter. Also ich würde es wieder so tun, aber es war grausam, also da dann so die Menschen zu sehen und natürlich auch Frust, Enttäuschung, und du spürst auch so, also man spürt es irgendwie, ich weiß nicht, ob es dann wirklich so ist, aber naja, man stellt sich auch die Schuldfrage, also wo man auch, ja, wegen euch in der Geschäftsführung oder wie, also da sind so viele Sachen, die dir durch den Kopf gehen. Und eine Mitarbeiterin, die kam zu mir und hat gesagt, ja, also ich bin schwanger, habe keinen Freund, war ein junges Mädel eigentlich, und ich müsste unbedingt in dieses Abwicklungsteam quasi, also da werden dann so 6, 10 Leute noch irgendwie weiter bezahlt, je nachdem, wie es dann weitergeht, ob Einzelteile verkauft werden und so weiter, was bei uns dann so war. Also es gibt Kellersports noch, es wurde dann alles in Einzelteile verkauft quasi. Und die hat gesagt, ich muss in diesem Kernteam dabei sein, weil sonst, also ich kann es mir bis heute nicht erklären, ich habe jetzt nicht genau nachgeforscht, aber dann für sie das finanziell richtig bitter geworden wäre. Durch Schwangerschaft und so gibt es da irgendwie Lücken, die nicht so cool sind für die Mitarbeitenden. Sie muss unbedingt da rein, und das war quasi so das Letzte, was ich tun konnte, wo ich immer dafür gekämpft habe, für die Mitarbeitende immer irgendwie alles zu geben und da bis zum Schluss zu kämpfen und die noch in das Kernteam zu bringen. Das war eine der letzten Dinge, die ich dann noch geschafft habe irgendwie. Und dann kam am Dienstag dieses letzte Meeting, wo ich gar nicht wusste, ob ich überhaupt was sagen darf oder so, und habe dann gefragt, darf ich noch irgendwie was sagen? Ich habe aber nichts vorbereitet, keine Gedanken dazu gemacht, weil du so irgendwie schon so ein bisschen in so einem, ja, irgendwie Tunnel bist. Ja, und also die Ansprache da, das würde ich sagen, ist so, und das, deswegen kann ich nachvollziehen, was du sagst, das war dann der absolute Tiefpunkt. Nicht das sagen zu können, was man eigentlich wirklich fühlt, weil man selber gar nicht richtig weiß, was ist so los. Aus diesem sehr Unerwarteten dann und diesem Plötzlichen, dass es dann doch irgendwie nicht klappt, das zu verarbeiten in so kurzer Zeit, in dem Sinne dann klare Worte zu finden, ist, würde ich mal sagen, fast unmöglich. So, man sagt dann natürlich was, und das, was am schlimmsten ist, du siehst diese Enttäuschung, so wie du es auch beschrieben hast, Traurigkeit, Wut, auch so ein bisschen, ja, warum haben sie das jetzt nicht hingekriegt, das schwingt natürlich mit. Ich würde mal sagen, das ist vergleichbar, weil wir haben über Rafa am Anfang gesprochen und ich liebe es schon von Kindesbeinen, wahrscheinlich wegen dem immer wieder aufstehen, Athleten und Teams zu verfolgen. Wie kommen die aus solchen Situationen raus? Und was erleben die, wenn sie krasse Niederlagen erleben? Und das würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich so ein Champions League Finale, was du spielst mit deinem Team. Und so wie Bayern damals gegen Chelsea zu Hause verloren hat, sitzt in der Kabine und keiner weiß, was er so richtig sagen soll. Und so eine Mischung aus Wut, Trauer, Leere, Enttäuschtheit, das zu sehen in den Augen, für die man verantwortlich sich fühlt. Und das habe ich immer zu 1000% gefühlt. Ja, das ist, würde ich sagen, so das. Also da kriege ich jetzt ganz kalte Hände, keine Gänsehaut, das ist krass. Also wünscht man keinem, das zu erleben. Und dann natürlich seine eigenen Papiere zu bekommen und zu sagen, so vorbei, in dem Sinne dann arbeitslos von heute auf morgen. Also habe ich nie mit dem Gedanken habe ich nie gespielt, dass sowas passiert. Ja, das ist bitter. Und das zu sehen, dass das an jedem so geht, ist Wahnsinn.
Und ich würde sagen, Champions League, Sport, Niederlagen etc. ist nur ein Bruchteil der Tragweite, weil hier geht es ja wirklich um Existenz, ob Menschen ein Gehalt nach Hause bringen, um ihre Familie zu ernähren etc. Deshalb, so dramatisch die Bilder im Sport sind und so sehr wir es alle lieben, aber das, was du beschreibst, ist ja nochmal in der Tragweite nochmal viel größer und schwerwiegender für alle Beteiligten. Ja. Es gibt ja so dieses Klischee in der öffentlichen Diskussion, dass in Deutschland das Scheitern ganz, ganz schlimm ist. Ja, und dann wird immer gesagt, in den USA ist die Welt besser, da ist es sogar schick zu scheitern und wer nicht da als Unternehmer schon mal gescheitert ist, ist kein echter Unternehmer. Das sagen aber, finde ich, ganz häufig die gar keine Erfahrung damit haben. So, und deshalb würde mich mal aus deiner persönlichen Perspektive, Markus Trute, wenn du uns mal so in die Monate und Jahre danach mitnimmst, wie hast du es empfunden, das vermeintliche Manko oder den Makel des gescheiterten Unternehmers, des Geschäftsführers, der in die Insolvenz gegangen ist? Was hat das jetzt nicht nur emotional mit dir, darüber haben wir gesprochen, sondern in der Außenwahrnehmung? Ist es wirklich so, dass du dadurch Nachteile bekommen hast, dass dir Türen verschlossen wurden? Oder ist es ein Mythos, den es in der Realität gar nicht so sehr gibt? Wie sind deine Erfahrungen dazu?
Ist eine sehr spannende Frage. Also ich habe jetzt offensichtlich mir sichtbar nichts Negatives in dem Sinne erfahren, dass irgendwo was zugeht oder irgendwas nicht aufgeht. Also das habe ich nicht gespürt oder nicht erlebt. Aber man hat trotzdem, und da sind wir dann trotzdem wieder auf dem, was passiert so in einem, das kann man nicht vermeiden. Man muss lernen, damit umzugehen. Also, sag ich mal, so dieser Satz, man muss auch scheitern, um dann so, wenn du scheiterst, also das erzähl mal auch einem Athlet im Finale, wenn er gerade verloren hat. Ja, das sagt sich dann so leicht. Man muss damit umgehen lernen, man muss dran arbeiten. Und das Entscheidende aus meiner Sicht ist, seine eigene Psyche wieder so zu stabilisieren, dass man auch das, was du jetzt meinst mit gehen irgendwo Türen zu und so, selbst wenn es so wäre, das, sage ich mal, überwinden zu können. Und das ist für mich das Entscheidende. Wie gelingt es einem, das hinter sich zu lassen, so ein Stück weit? Man wird es nie aus den Knochen schütteln können. Also da bin ich mir sicher, das wird immer irgendwo haften bleiben.
Es ist Teil der Biografie geworden.
Genau, es ist Teil der Biografie. Was hilft, kann ich auch sagen, ist, also ich habe mich nicht versteckt in dem Sinne, habe auch allen Gesellschaftern, die natürlich auch davon betroffen sind im negativen Sinne, auch danach geschrieben und mich eigentlich bei jedem irgendwie gemeldet und auch gesagt, tut mir leid, also auch wenn es jetzt nicht in dem Sinne die Schuld per se eine schwierige Frage ist, mit so vielen Komponenten, die zusammengekommen sind. Aber trotzdem fühlt man sich schuldig, wo man auch mit umgehen muss. Und das Feedback dazu bekommen von Unternehmern und Unternehmerinnen, dann, sag ich mal so, erklärt bekommen zu haben, wie du es jetzt erklärt hast, also schau auch dahin und schau dahin, das gehört irgendwie dazu und zieh das Positive draus und so weiter und so weiter. Das hat sehr gut getan. Also die ganzen Nachrichten, die habe ich mir quasi gespeichert und habe es auch irgendwo in irgendeinem Fotoalbum drin. Das war wirklich sehr bewegend von sehr krassen, coolen Unternehmern und Unternehmerinnen. Das hat geholfen und dann ist es Arbeit an sich selber, damit klarzukommen, und hat mir geholfen. Das war auch so, ja, ich würde mal sagen, Christian Busch, Serendipity-Fan, bin ich mehr und mehr seitdem, da war er auch bei dir. Mhm. Würde ich sagen, nicht Zufall in dem Sinne, aber was hat mich dann dazu bewogen? Ich habe dann gleich nach dem harten Cut eine Coaching-Ausbildung angefangen. Einmal aus der Logik, wie Athleten, wenn sie mit der Karriere aufhören sozusagen, nicht von 180 auf 0 zu fallen und dann irgendwie so. Also ich habe quasi gesagt, also ich kann jetzt nicht komplett irgendwie Ruhe geben. Ich muss irgendwas, damit ich weiter in Bewegung bleibe, machen. Mhm. Und wollte das sowieso schon mal machen, weil es mich interessiert, diese Haltung, systemischer Blick und so, das noch weiter zu verinnerlichen. Und habe das gemacht und das war, würde ich mal sagen, ein Geschenk, weil du ja nicht nur lernst, wie wende ich diese Systematiken und diese sehr neugierige Haltung, dieses viele Fragen, also wie wende ich das bei anderen Menschen an, sondern du musst selber dein eigenes Leben aufrollen, weil du dich gegenseitig dann da auch coacht, und da nimmst du jetzt nicht irgendein erfundenes Beispiel, sondern du lässt dich coachen. So, und das über ein Jahr quasi so, sich da so öffnen zu können in dieser Gruppe, da konnte ich wahnsinnig viel verarbeiten. Also ich hätte eigentlich einen Coach nehmen müssen, der mit einem das zusammen verarbeitet. Selber würde ich sagen, ist das nahezu unmöglich. Und durch dieses Coaching-Ausbildung konnte ich da sehr viel über mich lernen, sehr viel über auch eigene Fehler, auch im privaten Umfeld lernen. Und ja, das dann, sag ich mal, ganz gut verarbeiten im gewissen Sinne. Aber ich würde sagen, es ist nie weg. Und diese Frage, die du gestellt hast, wie geht man damit um, scheitern, so, das steckt schon in den Knochen, aber ja, da hilft auch nur aufstehen und, also nur, jeder, der das erlebt hat, du hast vorher beschrieben, bei dir war es nah dran, kannst du es gut nachvollziehen, ja, das ist nicht nur, also da muss man viel für tun, dass man auch wieder aufstehen kann und wieder neugierig und mutig nach vorne guckt. Mhm.
Im Auf- und Ab-Podcast probieren wir zu, so Muster zu erkennen, was die Menschen, die nach schweren Krisen sozusagen liegen bleiben, von denen unterscheidet, die wirklich zurückkommen und vielleicht sogar stärker als je zuvor zurückkommen. Und du hast jetzt selber Erfahrung gemacht, du beschäftigst dich viel mit Spitzenathleten, auch mit Hochleistungsteams etc. Und was sind denn so Musterelemente? Es gibt dieses viel zitierte Wort der Resilienz, aber so mal konkreter gesprochen, was siehst du für Muster, wo du sagst, das sind die Fähigkeiten, die wir brauchen, um eben diese Tiefen, die bei jedem kommen. Statistisch gesehen hat jeder 5 schwere Krisen im Leben, ja. Jeder auf einem anderen Skalenlevel, aber sie werden kommen. Und was sind so Fähigkeiten, die du siehst, die hilfreich sind, um dieses Auf und Ab gut navigieren zu können?
Ja, aus meiner Sicht jetzt so in der Retroperspektive ist, also Neurodermitis hat mir geholfen, um dieses immer wieder aufstehen und so zu trainieren und diesen Willen zu haben und so. Also das hat aber jetzt nicht jeder irgendwie so, prägt nicht jeden Menschen.
Aber, sorry, wenn ich unterbreche, was man schon beobachten kann, es muss jetzt keine Krankheit sein, ist, dass Menschen, die über einen langen Zeitraum es nur weich gebettet hatten, dass die tendenziell, und ich rede jetzt in Klischees, aber eher nicht diese Zähigkeit, diese Sturheit. Heiner Lauterbach hat hier von Bockigkeit gesprochen, genau. Was ich in diesem Kontext liebe. Also diese Bockigkeit gegen Widerstände, es einfach weiterzumachen. Ja. Und da hilft ein regelmäßiger Gegenwind schon tatsächlich, um diesen Muskel auch trainieren zu können.
Bloß das war bei mir zufällig, sage ich mal. Also ich habe es nicht aktiv trainiert und darauf wollte ich hinaus, dass genau das, was Heiner Lauterbach beschreibt, also das spüre ich auch in mir, dieses, wenn irgendwo ein Widerstand da ist, also bockig trifft es ganz gut, ich würde sagen, als diesen Willen zu sagen, okay, ist Mist, aber was machen wir da draus? Wie geht's weiter? Das kann man aber trainieren aus meiner Sicht. Und das würde ich jedem mitgeben auf diese Frage. Ich habe vorher kurz Serendipity angesprochen. Christian Busch, der das sehr stark in die Welt bringt, der ja auch.
Für die diesen Begriff nicht kennen, Serendipity, ganz kurz besprochen, es gibt ja glückliche Zufälle. Und die meisten Menschen denken, dass es ohne persönliches Einwirken passiert. Aber dieses Forschungsfeld zeigt eben, dass Menschen, die gewisse Verhaltensweisen an den Tag legen, die Wahrscheinlichkeit signifikant erhöhen, dass eben Zufälle in Anführungsstrichen, die ihnen zugutekommen, eher mehr oder weniger passieren. Also da gibt es Verhaltensweisen, Methoden. Wir können die Folge auch noch gern hier verlinken. Ja. Aber da geht es nicht um Hellseherei oder Wahrsagerei, genau, sondern da geht es um strukturiertes Handeln.
Genau, und da ist wissenschaftlich erwiesen. Also neueres Gebiet, würde ich mal sagen, aber ist kein Hokuspokus. Sehr wichtig, dass du das erwähnst, weil das könnte man meinen. Wie es ich, sage ich mal, so aus, also ich beschäftige mich intensivst damit. Und für mich ist der Kern unerwartete Ereignisse. Also was passiert, wenn unerwartete Ereignisse mich irgendwo aus der Bahn werfen können oder auch aus der Bahn werfen? Und das hängt mit diesem Serendipity-Mindset zusammen. Wie blicke ich auf diese unerwarteten Ereignisse? Und das auf deine Frage zu antworten, wie kann ich das trainieren? So, und das nehme ich mittlerweile in Unternehmen, bei Unternehmerinnen, bei deren Führungskräften, ist das ein zentraler Punkt, den ich damit reinnehme. Wie kann man diesen Muskel entweder auf unerwartete Ereignisse zu regieren, zu sagen, pff, Mist, bleib liegen. Und meistens sind unerwartete Ereignisse dann negativer Natur. So. Und auf der anderen Seite, wie gucke ich da drauf? Wie bleibe ich neugierig? Klar muss man sich schütteln und sagen, Mist und warum und so, ist alles gut. Aber wie trainiere ich einen Muskel, dann zu sagen, okay, ist so, wie es jetzt ist, was kann ich daraus machen? Und damit meine ich nicht irgendwie alles, sag mal, positiv schönreden. Irgendwie schönreden und ja, so, irgendwo ist immer was Positives, so, sondern bewusst drauf zu gucken, was kann ich da draus machen.
Kannst du mal ein Beispiel, was wäre so ein unerwartetes Ereignis und wie, welche Optionen gibt es entweder im eher, sag mal, zurückhaltenden oder Opfer-Mindset da drauf zu gucken und wie wäre das, wie du es vorschlägst?
Also ein super Beispiel ist auch von Christian Busch, ist wie Viagra entstanden ist. Das ist immer, sag ich mal, das, was es für mich ist, immer auf der einen Seite am lustigsten und auf der anderen Seite am einprägsamsten erklärt. Wo ein Forscherteam für ein Medikament irgendwie Lungen-Herzbereich gesucht hat. Und als dann die ersten Probanden dieses vermeintlich passende Medikament probieren durften, sind unerwartete Ereignisse passiert im mittleren Bereich des Körpers bei Männern. So. Und dann gibt es natürlich jetzt zwei Möglichkeiten zu sagen, wenn das Forscherteam kein Serendipity-Mindset hat, dann sagen sie, Mist, das, was da in der Mitte des Körpers plötzlich passiert bei den Männern, das können wir nicht an den freien Markt geben. Mist, einpacken, neu anfangen. Und das Forscherteam, das Serendipity-Mindset hat, also auf dieses unerwartetes Ereignis irgendwie, ist jetzt nicht das rausgekommen, was wir uns gewünscht haben, neugierig drauf zu schauen, offen drauf zu gucken und nicht sofort wegzuschmeißen und zu sagen, okay, was können wir jetzt damit machen? Aber nicht zwanghaft positiv, jetzt müssen wir irgendwas finden, was können wir, sondern neugierig drauf zu gucken. Und dieses Forscherteam hatte dieses Serendipity-Mindset und daraus ist dann Viagra entstanden. Also sie mussten zwar für das andere neu anfangen, aber für Potenzprobleme haben sie gesagt, ja, irgendwas passiert da, lass uns da weiter forschen, ob man das dementsprechend für diese Themen nutzen kann. Und das beschreibt es für mich, sag ich mal, ganz gut. Und das kann man für sich selber trainieren und kann man in Führungsteams trainieren, dass man bewusst, und ich kann es auch jedem Elternpaar-Teil empfehlen, so früh wie möglich mit Kindern anzufangen, bewusst auf unerwartete Ereignisse zu gucken. Und dann aber nicht irgendwie jetzt zwanghaft das Positive suchen, sondern einfach in die Situation zu bringen und sagen, okay, da ist jetzt das und das passiert. Lass uns mal gucken, was nehmen wir da mit, was fällt uns dazu ein? Also das auch gerade bei Kindern finde ich super spannend und bei Führungsteams und so weiter sowieso.
Das ist aus verschiedenen Aspekten, denke ich, hochaktuell, weil zum einen die Welt dreht sich immer schneller, also jetzt nicht im physikalischen Sinn, aber die Geschwindigkeit steigt, die Technologie wird schneller, also Menschen wissen, dass die Welt in einem Jahr, in zwei Jahren eine ganz andere sein wird. Das heißt, es ist fast alternativlos, dass wir uns so ein Mindset entwickeln. Und auf der anderen Seite sehen wir auch bei vielen das Gegenteil, dass die Ablehnung zu Neuem sehr viel größer wird, dass der Wunsch in Bestehendes, vielleicht sogar in Vergangenes, wo vermeintlich die Sicherheit herrscht, dass diese Tendenz, die sich ja bis in politische Diskussionen auch entsprechend durchzieht. Aber was wäre so ein ganz konkreter Hack, ein konkreter Tipp, wo du sagst, so können wir, wenn wir jetzt auf etwas Unerwartetes stoßen, genau diesen Muskel trainieren?
Also eine ganz einfache Methode, theoretisch ist jetzt, sag ich mal, im Business-Kontext, dass man in regelmäßigen Abständen, wenn man zum Beispiel alle 4 Wochen seine Team-Meetings hat oder wie auch immer, dass man bewusst Zeit mit einbaut, zu sagen, okay, bei wem ist irgendwas Unerwartetes die letzten 3-4 Wochen passiert? Was war das? Das zu beschreiben und dann zu gucken, was können wir daraus machen? Was haben wir da vielleicht, was sehen wir da, was man nutzen kann oder was will es uns vielleicht für die Zukunft zeigen? Welche Potenziale sehen wir da vielleicht da drin? Und wenn man das regelmäßig einbaut, das ist wie im Training, also wenn ich einmal so ein Meeting dafür mache, dann wird der Muskel nicht größer wie im Sport, aber wenn ich das regelmäßig in so Teams reinbringe und für mich auch persönlich in meinem Leben, dann trainiere ich diesen Muskel immer wachsamer für solche unerwarteten Ereignisse oder Themen zu sein und dann Muster zu erkennen, okay, was kann ich daraus machen? Das ist also kein Hack, mach einmal so und dann klappt das irgendwie, sondern das ist wie im Athleten, Sportlertraining immer wieder machen und dann bilden sich diese Fähigkeiten aus, solche Themen dann auch irgendwann automatisch zu erkennen, zu sagen, ah ja, da war das und das, ah okay, was können wir daraus machen? Aber das muss man trainieren. Also das hilft nicht, wenn man es einmal macht.
Wenn du jetzt ein bisschen mit Abstand auch auf dein unerwartetes Ereignis, Insolvenz deiner Firma, beziehungsweise wo du Geschäftsführer warst, was kannst du da jetzt für neue Perspektiven ableiten, die du einen Tag, eine Woche, einen Monat nach diesem Ereignis so noch gar nicht gesehen hast?
Ja, ist gut, dass du fragst, mit Abstand drauf zu gucken. Ich habe letztens habe ich einen Vortrag von einer Athletin verfolgt und mit ihr danach gesprochen. Die ist von der Lawine erfasst worden und dann irgendwie schwer verletzt und so weiter. Die hat gesagt, der wurde die gleiche Frage gestellt. Deswegen gucke ich jetzt nochmal ein bisschen anders drauf. Und die hat gesagt, ganz ehrlich, also den Leidensweg, den ich hatte und das, was mir passiert ist, junges Mädel, konnte ihren Sport dann nicht mehr so austragen. Eigentlich nichts. Also ich will es nicht nochmal erleben. So, das finde ich spannend, so ein bisschen auch zuzulassen, zu sagen, also wenn ich ehrlich antworte, war einfach Mist. So, fertig. So, natürlich, und das ist dann wieder dieses Bockige und zu sagen, okay, was nehme ich damit? Damit muss man sich aber aktiv beschäftigen, sonst kommt das nicht einfach so. Also das kann ich nur jedem mitgeben. Dabei helfen lassen, begleiten lassen, kann man auch mit Freunden drüber sprechen, die das ähnlich schon mal erlebt haben. Also ist völlig wurscht mit wem, aber aktiv dann auch zu suchen, aber sich auch nicht zu quälen, das zu suchen. Und was ich, sag mal, für mich mitgenommen habe, ist einmal sehr pragmatisch und auch so ein bisschen egoistisch auf die Frage, welche Fehler habt ihr denn gemacht? Was würdet ihr denn heute nicht mehr anders machen? So, das ist eine spannende Frage, die sowohl Athleten vielleicht auch nach dem Finale gestellt wird oder auch im Business-Kontext in so einem Fall. Und natürlich gibt es Fehler und Dinge, die passieren. Und ich glaube, die allermeisten, die sowas erlebt haben, die quält am meisten, was hätte man anders tun können. Was mich auch gequält hat und immer noch so ein Stück weit quält, aber ich versuche es wegzubekommen, in dem Sinne, dass ich mir überlege, okay, was hat es mir gebracht? Und das ist ja deine Frage, was hat es Positives rausgebracht? Dazu gehört aber, dass man dann auch irgendwann aufhört, sich zu fragen, was hätte ich besser machen können. Das gehört für mich so ein bisschen zusammen, weil sonst kommst du immer wieder in diese Schleife, was hätte ich und was hätten wir anders entscheiden können. Und wenn man sich so 2, 3 positive Dinge aktiv rauszieht, die man mitnimmt, dann kann man dieses andere Fenster so ein bisschen mehr zumachen. So geht es mir zumindest. Und ich glaube, wenn man das so macht und auch da so ein bisschen trainiert, geht es anderen Menschen auch so. Und ich habe für mich zum Beispiel mitgenommen, gerade jetzt zum Beispiel zu Jakob Keller, also der es mit seinem Bruder damals gegründet hat, es ist nicht gelungen, irgendwie einen Keil zwischen uns zu schmeißen, was in solchen, würde ich mal sagen, Wirtschaftskrimis schnell passiert, dass da alles gegeneinander ausgenutzt werden soll und so weiter. Wir so dadurch dick und dünn durchgegangen sind bis zum letzten Tag, das als positiv, eine der positiven Dinge mitzunehmen, was das dann auch bewirken kann. Also was, wenn man seiner Linie auch irgendwie treu bleibt und zusammenhält und als Team dann auch da funktioniert, das dann gemeinsam auch durchzustehen und das dann für danach auch noch tiefere Freundschaft und so weiter bedeutet. Das ist jetzt eine Sache, die ich mitnehme. Das mag bei vielen anderen unterschiedlicher Natur sein, aber sowas zu finden und wenn diese Gedanken oder Fragen kommen, was habt ihr denn falsch gemacht, was hättet ihr denn besser machen können, dann das rauszupicken und zu sagen, okay, das Fenster habe ich bearbeitet, ich habe gelernt, was auch vielleicht hier und da, aber das nehme ich als Positives mit und das lässt dich besser nach vorne gucken und dann auch immer mehr, sage ich mal, das so ein Stück weit hinter sich zu lassen.
Macht total Sinn. Ich habe mir die Frage natürlich auch oft gestellt und es gibt viele Gründe im Operativen, welche Entscheidungen anders treffen etc. Ja. Aber ich habe für mich eine ganz fundamentale Erkenntnis bekommen und zwar die folgende. Ich hatte, die Firma hieß damals Everbasics, hatte ich ja gegründet, während ich nach wie vor meinen anderen Job, der sehr gut bezahlt war. Das heißt, mein Alltag sah aus, ich habe von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends meinen Managerjob gemacht, bin kurz nach Hause gegangen, halbe Stunde was gegessen. 8:30 an den Schreibtisch gesetzt, bis 4 Uhr morgens mein Startup gebaut und von 4 bis 6 geschlafen und dann wieder von vorne. Das heißt, es war eine bewusste Entscheidung damals, meinen Schlaf auf 2 Stunden pro Nacht zu reduzieren, um alles gleichzeitig zu machen. Aus heutiger Sicht natürlich vollkommen idiotisch, aber ich war jung und weniger gebildet als heute. So. Wir haben ganz viel, und das haben mir auch Investoren bestätigt, in der Firma richtig gemacht. Das Hauptproblem war, dass es keinen echten USP hatte im Vergleich zu großen anderen. So, und das hätte ich vor der Gründung bereits wissen, sehen müssen. Warum habe ich es nicht gesehen? Weil ich völlig übermüdet nachts die wichtigsten Entscheidungen für den Aufbau dieser Firma getroffen habe. So, und jetzt könnte ich mich, wie gesagt, und das habe ich auch am Anfang, immer überlegt, wo hätte ich andere Leute einstellen müssen, das Sortiment anders gestalten oder so. Und das mag alles stimmen. Vielleicht hätte jemand, der schlauer ist, mehr Erfahrung, was auch immer, es unter diesen Voraussetzungen trotzdem geschafft. Aber ich habe für mich den Frieden damit geschlossen, dass ich ganz früh in der Grundkonzeption festgestellt habe, dass da ein Geburtsfehler in dem ganzen System war. Und dass wir, obwohl wir viele Dinge richtig gemacht haben, dieses Thema einfach nicht besiegen konnten. So, und ich habe für mich da mitgenommen, ich glaube, dass ich ein guter Unternehmer bin. Ob das andere auch so sehen, ist mir in dem Fall egal. Ist meine Überzeugung. Ich weiß vor allem, dass ich sehr gerne mache, aber ich habe mir nach dieser Zeit geschworen, nie wieder etwas zu gründen, was keinen echten Wettbewerbsvorteil hat. Einen, den ich verteidigen kann, wo ein Stratege, also ein strategischer, versierter Mensch sagen würde, ja, das macht Sinn. Das andere habe ich mir eingeredet. Ich wollte unbedingt Unternehmer werden und deshalb habe ich über die Fragezeichen einfach drüber gewischt. Und es geht vielen so, denn es macht Spaß, absolut, diese Phase, eine Vision zu haben, ja, Plan zu haben, drüber zu reden, dass man eine Firma gründet und so. Aber im Kern war das Problem und den Fehler habe ich toi 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 bis heute zumindest in der gleichen Ausprägung nicht wieder gemacht. Und ich finde, wenn man sich sagen kann, dass man von Fehler zu Fehler etwas schlauer wird, dann braucht man sich auch nicht in Selbstkritik zu sehr irgendwie fertig zu machen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Markus, und zwar, wenn du jetzt nochmal von all den besprochenen Themen rauszoomst und wirklich dein Leben nochmal die bisherigen Jahrzehnte aus einer Metaperspektive und auf die Auf und Abs deines Lebens drauf guckst. Was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Ja, das ist Ich würde sagen, einmal aufs Bauchgefühl hören, mehr aufs Bauchgefühl hören. Da hilft zu wissen, warum stehe ich jeden Morgen auf. Also das gehört so ein bisschen zusammen, aber es hat nicht jeder das Glück, das selber zu bearbeiten oder rauszukristallisieren. Aber mehr aufs Bauchgefühl zu hören und das Bauchgefühl quasi oder sich zu trainieren, dass man weiß, okay, wann ist das in die richtige Richtung. Und das Zweite, würde ich sagen, ist, ja, diese unerwarteten Ereignisse zu trainieren. Und das Dritte ist vielleicht so ein bisschen Klassiker, aber das hat mir immer geholfen, nie aufzugeben. Also das, was du vorhin mit Bockig so ein bisschen, ja, das irgendwie sich beizubringen, zu lernen, Sport zu machen, wo man das trainiert. Wenn man jetzt nicht so eine blöde Krankheit hat, Gott sei Dank, kann man das auch im Sport gut trainieren, immer wieder mal nach Niederlagen aufzustehen, nicht aufzugeben. Ja, das würde ich, sag mal, jedem mitgeben und das bewusst aber auch zu trainieren und auch die Kinder trainieren zu lassen. So, das hilft einem immer, egal was passiert.
Absolut. Vielen, vielen Dank, Markus, dass du so offen und authentisch deine Niederlagen und auch deine Krankheit geteilt hast. Wir werden verlinken, wo man dich finden kann. Und ich wünsche dir alles Gute für deine kommenden Stationen.
Ja, vielen Dank, Chris, für das spannende, super tolle Gespräch. Vielen Dank.
Sehr gerne.